Also ehrlich gesagt war ich ja jetzt ein paar Tage nicht mehr dabei hier, ne?
Mhm. Ja. Du musst in das Mikro sprechen.
Willkommen zurück zur nächsten Folge des Young Urban Anesthesiologists Podcast aus der Universitätsmedizin in Göttingen, aus der Klinik für Anästhesiologie. Ich bin Ingmar und heute sitzen wirklich physikalisch neben mir Clemens.
Hallo.
Und Ralf.
Hallo.
Das hatten wir schon lange nicht mehr, dass wir wirklich an einem Schreibtisch, um einen Schreibtisch viel zu eng beieinander sitzen.
Ewig.
Ewig, genau. Clemens war lange nicht da und Ralf war lange weg, aber es wird alles gut und besser. Noch besser, als es jemals war. Wir möchten uns heute über ein Blutdruckmedikament, eine kreislaufstabilisierende Substanz unterhalten und damit diese Reihe der Katecholamine und des Vasopressins fortsetzen. Und wir dachten, heute könnte Milrinon und die Phosphodiesterase-Hemmer unser Thema sein. Ich werde es die ganze Zeit falsch sagen. Das ist so ein Wort, was mir einfach nicht gut von der Zunge geht.
Milrinon.
Milrinon. Ich will das R und das N und so. Das Milniron sage ich nämlich die ganze Zeit. Milrinon.
Minirin.
Genau. Das Ziel ist, euch alle sofort zu verwirren. Dann
das Codewort lautet Minirin.
Kannst du jetzt schnell noch irgendwelche obskuren Phosphodiesterase 3-Hämmer nennen.
Ja.
Und 5 und 11 und 4.
Ja, genau. Jetzt habe ich wirklich Minirin drin. Milrinon gehört zur Klasse der PDE3-Hämmer. Und das zieht natürlich sofort eine Folgefrage nach sich, was überhaupt Phosphodiesterasen eigentlich sind, um direkt ins Thema einzusteigen. Und Ralf hatte sich ins Pad reingeschrieben, dass er das gerne machen wollte, und erklären, was es ist. Wir dachten, in der Folge machen wir, nur weil wir schon lange keine Folge mehr aufgenommen haben und wir uns vor allem lange keine Folge mehr zum Thema Pharmakologie aus den Fingern gesaugt haben, nochmal ein paar Basics. Und Phosphodiesterasen bieten sich da vielleicht an, wenn man da so ein paar Dinge nochmal erklären kann.
Ja, vor allem ist das ja peinlich, wenn man irgendwie sagt, ja, das ist ein Phosphodiesterase 3 oder 5 Hämmer, je nachdem, um was es jetzt geht. Und dann so, ja, okay, und was machen Phosphodiesterasen? Und dann sagst du, boah, im Physikum habe ich das vielleicht mal gewusst oder irgendwie so ganz als Pharma mal begonnen hatte. Und deswegen der kleine Reminder, also Surprise, es sind Enzyme, die intrazellulär sind. Und wer sich an die Folge erinnert, die wir über die G-Protein, also unsere Einleitungsfolge gemacht haben, da haben wir das Ganze schon mal so ein bisschen angeschnitten. Also intrazelluläre Enzyme, die zyklische Nukleotide wie CAMP oder CGMP dephosphorieren und inaktivieren. Es war so, dass es ja drei Haupt-G-Protein gekoppelte Rezeptoren gab, die unterschiedliche Wirkungen hatten. Und zwei davon, also es war GI und GS für inhibierend und stimulierend. Und die stimulieren oder inhibieren die Adenylatzyklase, die ihrerseits wiederum aus ATP CAMP macht. Und das CAMP kann dann wieder weitere Sachen machen und ist auch in der Zelle sozusagen aktiv und macht dann die Proteinkinase A und dann passieren weitere Sachen, Energiestoffwechsel und Sinneswahrnehmung etc. etc. Aber vor allem, solange das CAMP da ist, passiert das alles und die Phosphodiesterase baut das CAMP ab und macht sozusagen, stoppt diesen Signalweg, diesen Second Messenger, und da setzen dann die Phosphodiesterase-Hämmer an.
Wissen wir, was die anderen Phosphodiesterasen machen?
Ja, es gibt so eine...
Also die 5 ist irgendwie bekannt.
Also ich glaube, die 4 ist am Schwellkörper und an der Klitoris.
Ich habe übrigens gelesen, es gibt 11 insgesamt, aber die hauptsächlichen, wo wir dran bauen, sind 3 und 5.
Vielleicht kann man es einfach so sagen, wenn wir uns mit den PDE3-Hämmern beschäftigen, dann muss es offensichtlich noch andere Phosphodiesterasen geben, nämlich mindestens 1 und 2, aber es gibt auch 4 und 5 und wahrscheinlich sogar noch deutlich mehr. Wir haben bis zu 11 haben wir gefunden in unseren Quellen. Am Ende haben die alle ähnliche Wirkungen, nämlich hat häufig irgendwie was mit einer Relaxation von Muskeln zu tun, vor allem mit glatten Muskeln. Und sie unterscheiden sich in den Orten, wo sie aufzufinden sind. Ein Klassiker, den man vielleicht auch noch so landläufig kennt, sind die PDE5 Hämmer, also die Hämmer der Phosphodiesterase Nummer 5, mit dem Sildenafil, was mal zur Behandlung des pulmonalen Hypertonus erfunden wurde und dann aufgrund des, nennen wir es mal, attraktiven Nebenwirkungsprofils auch andere Anwendungen hat. Aber da geht's eben auch um die Relaxation von glatten Muskelzellen. Genau, das ist PDE5. PDE4 kommt auch in der Asthmatherapie oder in der Therapie von Atemwegserkrankungen zum Einsatz. Und 1 und 2 habe ich vergessen.
Also 1 und 2, wenn man hier so schaut, scheinen auch verbreitet zu sein in Muskelgewebe, Herz, Gehirn und anderen Geweben, was auch immer. Und die Phosphodiesterase 2 ist wohl zusätzlich noch in den Nebennieren zu finden. Und die haben zum Teil dann nicht nur CAMP, sondern auch CGMP eben als
Messenger-Mechanismus.
Ja, als Second Messenger. Naja, und was man noch sagen muss bei den Phosphodiesterase 3 Hämmern, die machen mehr oder weniger unterschiedliche Funktionen in den Muskelzellen, in den glatten Muskelzellen und im Herzmuskel. Im Herzmuskel führen sie eben dazu, dass mehr Kalzium da ist, im Endeffekt, sag ich mal, und dadurch wird eben die Inotropie gesteigert. Und in den glatten Muskelzellen führen sie eher dazu, dass die Kalziumkonzentration abnimmt. Und dadurch wirken sie dann eben vasodilatatorisch.
Wie immer mit diesen ganzen Medikamenten, da kommen wir später noch drauf, gibt es meistens irgendwie eine kleine Studie, die irgendwelche Tiere benutzt hat und dann hat man gesagt, so, und jetzt ist das so. Mhm. Und seit 50 Jahren ist das deswegen so.
Und dann wird das so rezitiert und
ja, wenn ist es bei, so, ne? bei einer kleinen Gruppe von Hunden funktioniert hat, dann
Unterarm. Bei einer Gruppe von Unterarm.
Ja, auch die. Also immerhin hat man hier ein paar Menschen auch irgendwie.
Teile von Menschen.
Ja, Teile von Menschen und manche Menschen auch wirklich sehr großzügig mit Kathetern und Testsystemen versorgt.
Ja, wir können euch die Studie ja verlinken, wo sie diesen Unterarm behandelt haben. Also verschiedene Unterarme von. Gut, also letztlich, welche zwei Medikamente gibt es denn in der klinischen Anwendung? Was Phosphodiesterase 3 Hämmer angeht, das ist ja insbesondere Milrinon und Enoximon. Und es gibt auch noch ein paar andere Stoffe, die sind unter anderem nur beim Hund zugelassen, zumindest laut Wikipedia. Auf die wollen wir jetzt gar nicht so im Detail eingehen. Und man muss natürlich sagen, es sind beides ja eben Stoffe, die angewendet werden, um die Inotropie zu steigern und die also entsprechend hauptsächlich vorkommen in der Kardioanästhesie und oder mal auf der Intensivstation. Aber insgesamt ist es wahrscheinlich nicht gelogen zu behaupten, dass sie eher selten eingesetzt werden, oder? Im Verhältnis zu anderen kreislaufunterstützenden Medikamenten.
Würdet ihr mir gehört nicht zu den Medikamenten, die ich mir auf
standardmäßig für eine Narkose aufziehe.
Oder die ich auf dem NEF regelmäßig vermisse.
Genau.
Canine Cardiothurgery, da wird es viel benutzt.
Ja. Nee, aber auf der Intensivstation setzen wir vor allem das Enoximon, so ein Handelsnamen Perfan, doch ja, relativ häufig ein oder ich würde sagen regelmäßig ein, gerade bei so mehr Nachmaschinen irgendwie, dass wir das da schon regelmäßig nutzen. Ja.
Warum? Also es gibt keinen Grund, warum es nicht Milrinon ist, oder?
Nee.
Es ist einfach nur, das wird hier so gemacht.
Ja, ich glaube, das ist eine Frage der Standardisierung. Der Göttinger Pfeil ist halt das Enoximon. Das ist das, was wir eben von den Kollegen aus der kardiochirurgischen Intensivmedizin da am häufigsten irgendwie nutzen.
Perfalgan. Das ist furchtbar, wenn die Namen so nah aneinander sind.
Ja, Minirin und Perfalgan sind heute
die große Kreislaufschelle.
Wir haben die Folge begonnen mit der Überschrift des Milrinons und sind dann zu den Phosphodiesterase 3 Hämmern geschwenkt und haben dann gesagt, dass es aus der Kategorie zwei oder in unseren Augen zwei wesentliche Substanzen gibt, nämlich das Enoximon und das Milrinon. Und das würden wir jetzt einmal kurz nebeneinander stellen, weil wir uns ja eigentlich bei der Überschrift bleiben wollen und behaupten, dass die Substanzen sich nur in kleinen Details unterscheiden, aber die wesentlichen Grundlagen eigentlich die gleichen sind.
Ja, was ja auch stimmt. Also letztlich sind die Phosphodiesterase 3 Hämmer für die Behandlung der akuten Herzinsuffizienz, die anderweitig nicht einstellbar ist, zugelassen, zum Beispiel auch beim Low-Output-Syndrom nach einer Herz-Lungen-Maschine. Und beispielsweise auch zum Bridging vor Herztransplantationen, wobei man da eben einschränkend dazu sagen muss, die maximale Anwendungsdauer beim Enoximon ist 48 Stunden, wofür es zugelassen ist, und beim Myrinon bis zu 5 Tage. Darüber hinaus gibt es Studien, die gezeigt haben, dass insbesondere bei der längeren Anwendung von Phosphodiesterase-3-Hämmern es zu einem allmählichen Wirkungsverlust eben kommt und die Patienten deutlich häufiger versterben als ihre Counterparts, die es nicht bekommen haben, wobei man nicht so genau weiß, woran das liegt. Da gibt es ein nettes New England Journal Paper, wo man das oral gegeben hat und wo man also Myrinon und gesehen hat, oh je, da sterben die viel mehr, aber Ralf wird euch gleich noch ein bisschen was genaueres dazu sagen. Ansonsten, so wie Ingmar gesagt hat, unterscheiden sich Enoximon und Myrinon eigentlich nur marginal. Wirkungseintritt nach Bolusgabe sind in beiden Fällen 2 bis 5 Minuten. Die Haupteliminierung ist im Prinzip renal, wobei Enoximon auch noch ein bisschen hepatisch mit eliminiert wird. Und die Halbwertszeit ist 4 bis 6 Stunden bei Enoximon und 2 bis 3 Stunden bei Myrinon. Ansonsten muss man sagen, ist es mehr oder weniger der gleiche Gig, oder?
Ja. Okay, das war eigentlich schon eine goldene Brücke, glaube ich, zu Ralfs Spezialgebiet, dem Latmus-Schema. Hat Clemens freundlicherweise schon ein Sneak Peek.
Schon mal alles vorweggenommen.
Preview.
Ja, Spoiler, würde ich eher sagen, oder?
Nein, das war eine Anfütterung.
Wenn die Leute jetzt richtig heiß sind auf die Halbwertszeit.
Eben. Naja, ein Unterschied habe ich noch vergessen, der interessant ist. Und zwar, Enoximon kann wohl Thrombopenien machen. Und das ist bei Myrinon wohl nicht der Fall. Das heißt, da hat es einen kleinen Vorteil sogar, muss man sagen.
Ich finde ja Myrinon eh viel cooler.
Ja, gut, in Bayern findet man das eh besser.
Zum Latmus-Schema. Die Liberation hat die Möglichkeiten, da geht es um die Möglichkeiten, wie wir das unseren Patienten, Patientinnen verabreichen können. In den meisten Fällen wird es der IV-Weg sein. Inhalativ ist auch eine Möglichkeit, wenn ich das richtig verstehe, ist das aber eigentlich nicht so gedacht, also off-label mit einem kleinen, das kann auch falsch sein, dass es nicht so gedacht ist, aber man kann es auf jeden Fall machen und es wird so gemacht. Und auch per OS, auch wenn das heutzutage nicht mehr ganz um den Trend liegt. Und warum, das kommt jetzt gleich praktisch im nächsten Teil, im A, nämlich die Absorption. Da ging es ja letztendlich immer darum, wie, also in welcher Geschwindigkeit und Konzentration erscheint ein Pharmakon im systemischen Kreislauf, wenn es zum Beispiel per OS gegeben wurde, im Vergleich zur IV-Gabe, wo es ja direkt 100% ist. Die Bioverfügbarkeit ist dann ein großes Thema bei dieser ganzen Frage. First-Pass-Effekt, Fähigkeit zur Passage vom Membran, also wie lipophil ist das Ganze. Und überraschenderweise, im Gegensatz zum Beispiel zu den Katecholaminen, die wir vorher hatten, ist Myrinon recht gut für bioverfügbar. Das hat man 1984 mal getestet und man hat 39 gesunde Männer genommen und den doppelblind kontrolliert Myrinon entweder oral oder IV gegeben. Und die Bioverfügbarkeit war bei 92%, also wirklich gut. Dann hat man sich gedacht, Mensch, das könnte man ja eigentlich auch noch mal irgendwie, dann wäre das nicht auch schön, wenn die Leute einfach eine Tablette nehmen können für ihre Herzinsuffizienztherapie zusätzlich zu dem, was sie bekommen. Und auch das hat man sich angeschaut und irgendwie 1088 Patienten letztendlich mit Herzinsuffizienz NYHA 3 bis 4 genommen, hat denen auch doppelblind Myrinon 40 Milligramm pro Tag als Tablette gegeben, plus die restliche Herzinsuffizienztherapie. Und da kam dann leider genau das raus, was Clemens schon erwähnt hat, dass in der kontinuierlichen chronischen Gabe, wenn man so will, die Mortalität generell steigt um 28% und die Mortalität aufgrund kardiovaskulärer Ursache um 34% sogar gestiegen ist. Deswegen per Ausgabe grundsätzlich möglich, aber keine gute Idee.
Nee, das lief nicht so gut, ne?
Ja. Aber es ist nicht klar, warum das nicht gut lief.
Nee, weiß
man
nicht.
Weil die Bioverfügbarkeit ja nahelegt, dass es eigentlich gut funktionieren sollte. Aber es scheint irgendwie einen toxischen Mechanismus zu geben.
Auf Dauer halt.
Ne? Ja, ich das sind jetzt postulieren wir natürlich. Ich glaube, das ist einfach nichts, was eine Langzeittherapie ist. Also einfach per Definition nicht. Ich glaube, daran liegt das Problem. Das ist alles nur so ein kleines Bridging to Verbesserung aus irgendeinem anderen Grund. Das ist mein persönliches Verständnis davon, dass es einfach langfristig nicht gut ist.
Okay.
Feel free. Also bitte auch, falls jemand es besser weiß als wir, korrigiert uns. Aber das ist mein Verständnis davon, weil du möchtest ja auch, ich meine, wie Merinon war was, 5 Tage zugelassen und
bis zu 5 Tage, ja.
Und Inoximon noch kürzer nur.
Inoximon 48 Stunden.
Ja. Ich meine, das ist ja recht kurz.
Das ist recht kurz, ja.
Und ich glaube, in den meisten Fällen wird es sogar wahrscheinlich, okay, also man weiß es nicht so genau, aber letztendlich liegt es, glaube ich, nicht per se an der Per-Ausgabe, glaube ich. Das ist so mein Verständnis davon. Es geht einfach nur darum, dass man das nicht die ganze Zeit machen soll. Möchtest du jetzt Bioverfügbarkeit nochmal kurz als kleinen Refresher für all diejenigen?
Gerne. Also die Bioverfügbarkeit ist letztlich der Anteil des Medikaments, der unverändert in den systemischen Kreislauf gelangt und eben für eine Wirkung zur Verfügung steht und berechnet sich über das Verhältnis der Flächen unter den Plasmaspiegelzeitverläufen, also Area Under the Curve, nach oraler versus intravenöser Gabe. Und ist eben besonders relevant, so wie wir es ja gerade gesagt haben, eben bei oralen Medikamenten, weil alles, was man runterschluckt, muss ja nicht unbedingt gleich im systemischen Kreislauf auftauchen. Und das liegt auch, das hast du ja gerade schon erwähnt, natürlich am First-Pass-Effekt, also Metabolismus in der Leber. Und das führt bei vielen Medikamenten eben dazu, dass die systemische Aufnahme deutlich reduziert ist und das Medikament vorher umgewandelt, metabolisiert und eliminiert wird. Ja, und die praktische Bedeutung ist natürlich, dass wenn man eine geringere orale Bioverfügbarkeit hat, eben mehr von einem Medikament schlucken muss, als man es zum Beispiel IV geben würde, um ähnliche Effekte zu erreichen. Oder man kann es sogar gar nicht oral geben, weil es einfach keine orale Bioverfügbarkeit hat und deswegen eben gar nicht wirkt, wenn man es nur als Tablette einnimmt. Ja, das nur als kleinen Refresher für alle Leute, die so wie ich lange nicht mehr im Podcast dabei waren. Genau.
Mir wäre noch wichtig, dass wir immer über orale Bioverfügbarkeit sprechen und dass es sowas wie eine IV-Bioverfügbarkeit einfach nicht gibt. Also alles, was du halt IV gibst, ist damit bioverfügbar. Das heißt, da gibt's keine Einschränkung. Der Quotient geht halt immer so rum, dass oral durch IV geteilt wird. Weil IV halt immer, es wird durch 1 geteilt sozusagen.
IV ist sozusagen die Normierung auf 100% oder 1,0.
Genau.
Kommen wir zum nächsten Buchstaben, dem D, Distribution oder Verteilung. Da gibt's die Plasmaproteinbindung, also wie sehr wird dieses Medikament oder irgendein Medikament an Plasmaproteine gebunden. Als deine Erinnerung, bei Propofol war die immer sehr hoch, also weit über 90%. Für Merinon habe ich Angaben zwischen 70% und 91% gefunden. Und das Verteilungsvolumen, was letztendlich auch wieder so ein bisschen mit der Lipophilie in Zusammenhang steht, oder der Hydrophilie, je nachdem, ist bei 0,38 Liter pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist immerhin mal weniger als das eigentliche Volumen oder wie soll man sagen, es können Verteilungsvolumina existieren für Medikamente, die größer sind als der Patient selbst oder die Patientin selbst. Und das ist immerhin mal kleiner. Also, um das so ein bisschen einzuordnen. Hattest du noch was als Refresher dazu oder?
Na gut, letztlich das Verteilungsvolumen ist ja, so wie du gerade schon gesagt hast, eben ein virtueller Raum. Also das ist nicht wirklich irgendein Kompartiment im Körper, in dem sich das Medikament verteilt. Aber es gibt eben an, wie gut sich ein Medikament im Körper verteilen kann. Und ein großes Verteilungsvolumen deutet eben darauf hin, dass sich das Medikament hauptsächlich außerhalb des Blutkreislaufes aufhält, also zum Beispiel im Fettgewebe. Und ein kleines Verteilungsvolumen deutet eben an, dass es hauptsächlich im Blutkreislauf ist. Und das wiederum hat Einfluss auf Halbwertszeiten des Medikaments und natürlich dann auch entsprechend darauf, wie oft man zum Beispiel nachdosieren muss oder wie hoch man überhaupt erstmal anfänglich einsteigen muss. Ja, das so als Kurzfassung.
Okay, kommen wir zu Buchstabe Nummer 4, M für Metabolisierung. Wie wird das Ganze zum Beispiel in der Leber verstoffwechselt? Da gibt es diese zwei Phasen der Biotransformation, Phase 1-Reaktion, wo polare Metabolite geschaffen werden. Da sind diese Cytochrom-450-Systeme von Bedeutung. Die Hydrolyse kann da sein und die Phase 2 ist dann in der Regel diese Konjugatsreaktion, also eine Kopplung des Metaboliten mit Glucuronsäure oder anderen Dingen, um es dann sozusagen noch weiter ausscheidbar zu machen. Letztendlich habe ich dazu nicht sehr viel gefunden. Die Leber macht ein bisschen was und bildet so ein O-Glucuronid-Metabolit aus Milrinon. Und es gibt laut tierexperimentellen Studien zwei oxidative Wege, die am Metabolismus von Milrinon beteiligt sind. Aber man muss sagen, und das ist auch so ein kleines bisschen schon fast die Überleitung zur Elimination, die Leber macht da gar nicht so viel mit. Also das meiste wird praktisch von der Niere direkt wieder ausgepinkelt in der Form, wie es im Blut vorlag. Also es wird hauptsächlich renal eliminiert. Na, wir sind jetzt schon zu dem E rübergesprungen in diesen Zwischensätzen. 60% der Dosis, wenn sie gegeben wurde, ist nach 2 Stunden schon wieder rausgepinkelt bei Gesunden und 90% innerhalb von 8 Stunden. Und ein kleiner Teil eben als O-Glucuronid. Gut, dann hätten wir das Laden.
Plasmaproteinbindung hattest du erzählt, ne? Okay, weil dann können wir das ja auch nochmal ganz kurz recappen sozusagen. Letztlich die Plasmaproteinbindung, nur als kleiner Refresher auch wieder, ist quasi gibt an, wie gut sich ein Medikament an Proteine im Blutplasma bindet, also in meisten Fällen eben an Albumin. Und gebundene Medikamente sind eben nicht aktiv und können also entsprechend auch nicht an ihre Wirkorte gelangen. Und je höher die Bindung, desto weniger vom freien aktiven Medikament ist also im Blutkreislauf verfügbar. Und das ist eben in der Praxis deswegen wichtig, weil das natürlich die Wirkdauer beeinflussen kann und weil man auch aufpassen muss, dass bestimmte Medikamente miteinander konkurrieren um die Proteinbindung und eben ja dadurch unter anderem von den Plasmaproteinen vertrieben werden können und dann natürlich auch mehr Wirkung entfalten.
Wirkung ist das nächste Stichwort, glaube ich. Wir hatten ganz am Anfang schon gesagt, dass das Medikamente sind, die wir in der Herzinsuffizienz einsetzen. Und dann kommen wir zu einer weiteren Überschrift und das ist die des Inodilatators, weil die PDE3-Hämmer sich auszeichnen durch zwei Haupteigenschaften. Das eine ist eine Inotropie steigernde Wirkung und das zweite ist eine vasodilatierende Wirkung. Und von diesen beiden Eigenschaften erhofft man sich eben eine Stabilisierung in zum Beispiel einem kardiogenen Schock oder in einer Postkardiotomie, Postmaschinensituation. Und hier ergibt sich dann auch eine Parallele oder die Frage, was ist eigentlich zum Beispiel von der Wirkung vom Dobutamin unterscheidet, was ja in die gleiche Kategorie der Inodilatatoren mitrutscht. Wenn man sich überlegt, was ein Inodilatator macht, nämlich Inotropie und Vasodilatation, ist die Frage, in welchem Verhältnis macht es das eigentlich? Und hier unterscheiden sich das Dobutamin und die PDE3-Hämmer. Und das zweite ist, die Geschwindigkeit oder die Steuerbarkeit, mit der das Ganze möglich ist, ist die zweite große Sache. Also, wenn jemand eine PDE3-Hämmer-Infusion bekommt oder vielleicht sogar eine orale Gabe für eine kurze Zeit, dann steigt die Inotropie, die Herzkraft, die Auswurfleistung wird hoffentlich damit ein bisschen besser. Aber gleichzeitig kommt es zu einer Vasodilatation, beziehungsweise die setzt ein bisschen langsamer ein, sodass am Ende der kombinierte Effekt von diesen beiden Wirkungen wahrscheinlich ein gewisser Abfall des mittleren arteriellen Druckes sein wird. Und das tritt eben innerhalb von wenigen Minuten, 2 bis 5 Minuten ein und hört mit dem Ausklingen der Halbwertszeit in wenigen Stunden, je nach Substanz, dann eben 2 bis 4 Stunden auch wieder auf. Der vasodilatierende Effekt der PDE3-Hämmer vom Milrinon und vom Enoximon gilt als relevant stärker als der von den Katecholamin-Vertretern vom Dobutamin, ist aber bei weitem schwächer als klassische Vasodilatatoren, wie zum Beispiel Nitroprusid-Natrium zum Beispiel. Kann man das so stehen lassen? Und was die Inotropie angeht, Inotrop, Dobutamin, Milrinon, das ist dann schwer zu sagen, weil es eben schnell überlagert wird von den vasodilatierenden Effekten. Aber ich glaube, das ist ungefähr vergleichbar.
Ja, was ich noch ganz interessant war, dass Dobutamin ja den Sauerstoffverbrauch am Herzmuskel eben steigert. Eben unter anderem natürlich dadurch, dass es einfach die Inotropie steigert, logischerweise. Aber auch, dass es auf die Herzfrequenz wirkt. Also Dobutamin macht ja klassischerweise eher mal ein bisschen schneller, während Mirinon und auch Enoximon. Ingmar hat ja gerade gesagt, dass Nitro zum Beispiel dazu führt, dass die Gefäße sich weitstellen und dass es eben deutlich ausgeprägteren Effekt hat als Mirinon und auch noch ausgeprägteren Effekt als Dobutamin. Also Dobutamin macht das am wenigsten, Mirinon und Enoximon machen das dann als am nächststärksten sozusagen und Nitro ist wirklich ein ausgeprägter Vasodilatator.
Proper Vasodilator.
Und das ist ja jetzt mehr oder weniger die arterielle Seite, die man sich da eben angeschaut hat. Und wenn man jetzt so ein bisschen rumliest, dann möchte man natürlich ja auch die Vorlast beeinflussen mit diesen Medikamenten. Und da ist es wiederum umstritten, ob Mirinon und Enoximon eben auch eine Venodilatation machen. Das weiß man nicht so ganz genau. Da gibt es wohl Untersuchungen am Hund oder am, ich weiß nicht wo. In irgendeinem Tier hat man das mal getestet.
Man hat es sogar für die Lebertransplantation mal evaluiert mit dem.
Genau, und da hat man festgestellt, ja, vielleicht, aber möglicherweise liegt es auch daran, dass es einfach die Lusitropie des Herzens steigert und dass das Herz also dann, also insbesondere das rechte Herz, dann eben seinen Cardiac Output steigern kann und dadurch saugt es sozusagen mehr aus den Venen und dadurch ist eben der zentrale Venendruck geringer. Und ob es dann jetzt wirklich eine Venodilatation macht oder nicht, das weiß man nicht so ganz genau.
Ein anderer Nutzen oder Wirkort in Anführungsstrichen, den man beim Mirinon noch hat, ist zum Beispiel, wenn man es, also natürlich kann man es auch IV geben, da wird es auch wirken, aber man kann es noch selektiver dahin bringen, nämlich an die pulmonale Strombahn, wenn man es per Inhalation gibt. Das hat man auch, wie immer in diesen brutalen Tierstudien bei neugeborenen Lämmern 1987 zum ersten Mal evaluiert, ob es denn wirklich so stimmt. Man hat denen praktisch direkt nach der Geburt das in die pulmonale Strombahn injiziert und dann gab es eine dosisabhängige Verminderung des pulmonalen Gefäßwiderstandes. Das ist ja auch tatsächlich das, was man sich damit zunutze machen will, wenn man es per Inhalation gibt, um einen pulmonalen Hypertonus zu behandeln, sagen wir es mal so. Dann hat man das Ganze tatsächlich auch nochmal in der Bypass-Chirurgie bei Menschen getestet. Da hat man 99 Patienten genommen, die eine Herz-OP hatten und wenn praktisch postoperativ eine Herzinsuffizienz in irgendeiner Weise vorlag, also zum Beispiel einen pulmonalen Wedge-Druck über 8 mm Hg oder einen Cardiac Index unter 2,5 Liter, dann hat man den Mirinon gegeben mit ersten Bolus und dann praktisch eine kontinuierliche Infusion und sich die hämodynamischen Effekte angeschaut. Und genauso wie bei den Lämmern hat man einen reduzierten pulmonalvaskulären Widerstand gehabt und auch der Cardiac Index hat sich in allen Patienten verbessert, ist die Studie, zumindest vom Lesen. Also es klingt schon raus, irgendwie in dieser ganzen Kardiochirurgie ist das Mirinon ein Thema.
Ralf, wie ist das in einem Koronar?
Ja, pass auf. Ich erkläre es dir.
Danke für die Frage.
Das ist auch ein Thema, weswegen man Mirinon eigentlich ganz toll findet, denn es ist in der Peripherie ein Vasodilatator und senkt die Nachlast, aber scheinbar ist es auch so, dass es das mit den Koronarien auch macht. Auch da gibt's wieder ein Hundemodell von 1986, wo die Resistenz in den Koronarien gesenkt wurde. Dieses Hundeherz hat dann mehr Arbeit leisten können und das hat Clemens vorhin auch schon angeteasert, letztendlich bei gleichem Sauerstoffverbrauch trotz mehr Arbeit. Man hat 97 dann auch nochmal Grafts in Mirinon, ich sag mal, mariniert. Und da hat man eine Studie gemacht, da ging es um Vasospasmusprophylaxe und hat das praktisch einfach da eingelegt. Und da schreiben die Herren, die die Studie damals gemacht haben, in dieser Studie, oder ich muss jetzt übersetzen, die Studie zeigt experimentelle Evidenz, dass Mirinon ein starker, endothelunabhängiger direkter Vasodilatator ist, in dem Fall jetzt in der Thoracica interna. Und auch das ist wiederum da in Fällen, wo zum Beispiel Bypass-Chirurgie gemacht wird und es geht an den Maschinenabgang von der Herz-Lungen-Maschine, wo man Vasospasmen vermindern kann und die Hoffnung hat, dass diese dilatierten Koronarien eine Versorgung des Herzens verbessern. Das Herz, was jetzt sozusagen eh nach seiner Bypass-Chirurgie und der Maschinenzeit so ein bisschen gestresst ist. Und ich glaube, das ist auch ein Teil, weswegen Merinol manchmal ganz gern genommen wird.
Nee, was ich immer spannend finde, wenn wir solche, sagen wir mal, dann doch nicht täglich milliardenfach genutzten Medikamente besprechen, wie gering und wie obskur teilweise auch die Evidenz ist. Also wirklich.
Selbst bei den milliardenfach genutzten Medikamenten.
Da auch, aber hier irgendwie Unterarme, die behandelt wurden, dann 13 Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz, die man dann als große Studie verkauft hat.
Ein paar Hunde,
irgendwelche Kanarienvögel. Ah nee, das waren Koronarien, ne?
Koronarienvögel. Direkt in die Kanarienvögel injiziert.
Und ich meine hier, das, was du gerade erwähnt hast, mit irgendwie direkt in die Corona-Arterie injizieren, ist ja auch irgendwie jetzt, ist next level, oder? Das ist halt sowas wie, ich meine gut, letztlich Narkose wurde auch in die klinische Praxis eingeführt, ohne randomisierte Studie. Ja, das hat man einfach gemacht, weil es offensichtlich besser gewesen war oder ist als
der eine Mann
vorher.
Hat doch gesagt, das ist nur Humbug.
Einer hat das gesagt und so ein bisschen scheint mir das auch bei vielen anderen Stoffen, die sich dann im Prinzip entwickelt haben, ne? Dass man einfach
irgendwann. Ich würde sagen, es ist Zeit für mehr Tierexperimente.
Nein, ich sag nicht, dass man das jetzt alles noch nachholen sollte, aber das ist irgendwie spannend, dass es doch auf so kleinen Fallzahlen und so weiter und so komischen Experimenten.
Schon dünnes Eis.
Dünnes Eis, ja.
Wissenschaftlich dünnes Eis.
Ja, zumindest
das ist halt
in
Learning by Doing. Learning by Doing irgendwie, was man da macht.
Ich habe mich jetzt tatsächlich auch wieder gesammelt und könnte jetzt nochmal sprechen. Und zwar wurde das mehrfach schon erwähnt, die vielen tollen Effekte, die Merinol oder PDE3-Hemmer haben, zum einen auch ein positiver Effekt auf die Inotropie und man sagt, ja okay, es scheint so zu sein, dass der Cardiac Index ähnlich wie unter Dobutamin, einer äquivalenten Dosis Dobutamin, ansteigen würde. Und jetzt muss man sagen, das ist ja alles ganz schön schwierig zu unterscheiden voneinander, wenn so viele Dinge auf einmal passieren. Was ist denn jetzt wirklich Hände und was ist Ei und was hat vorher angefangen? Ingmar hatte das vorhin schon so ein bisschen angeteasert, indem er gesagt hat, es ist gar nicht so leicht voneinander zu trennen, welche Effekte was bewirken. Weil wenn wir natürlich eine Nachlasssenkung haben, kann man auch sagen, ja gut, ist das jetzt wirklich einfach so viel mehr Pumpstärke? Ist es vergleichbar? Weil das Herz hat ja viel weniger Nachlass, gegen die es jetzt anpumpen muss. Und deswegen hat man gesagt, wir versuchen das mal so gut es geht voneinander zu trennen. Und dann hat man 1986 das einfach ins linke Herzkranzgefäß injiziert, um das nicht systemisch zu geben.
Schon bei Menschen auch, ne?
Ziemlich sicher, ja.
Hm.
Und
die gute alte Zeit.
Endlich mal wieder Menschen. Ja. Vielleicht auch Tiere. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber was ich wirklich lustig an dieser Sache finde, ist, was dann geschrieben wird, dass sich in dieser Versuchsanordnung die Herzfrequenz letztendlich gar nicht geändert hat. Also wir haben ja vorher mal davon gesprochen, dass das Konotrop positiv ist und dass die Herzfrequenz steigt, was man praktisch, glaube ich, auch in vielen Sachen beobachtet. Aber da ist es eben in dieser systemischen Gabe gewesen. Und da ist im Prinzip die Annahme, dass die Herzfrequenzsteigerung letztendlich eine Folge der Vasodilatation bzw. der Hypotension ist, also einfach als Kompensationsmechanismus wie, weiß nicht.
Ist eine Reflextachykardie.
Genau, danke. Eine andauernde Reflextachykardie. Ja. Wie heißt es in der Neurologie, wenn Reflexe nicht aufhören? Also wenn du aufs Knie knopfst und es dann die ganze Zeit bleibt?
Klonus.
Clemens fragt den Computergott.
Hyperreflexie.
Nee, das ist falsch. Hyperreflexie ist mehr Ausschlag bei gleichem Reflexschlag.
Das stimmt. Nee, keine Ahnung.
Also wir kriegen es am Ende nicht richtig auseinander dividiert. Diese wilden Injektionen in die LAD legen aber nahe, dass die positiv chronotrope Wirkung eine Reflextachykardie ist oder eine Reflexkomponente hat und dass die systemischen Wirkungen im Sinne von Inotropiesteigerung und Senken des systemvaskulären Widerstands sich am Ende irgendwie überlagern.
Zu diesen ganzen Effekten zu guter Letzt, das, was ja auch immer eine ganz tolle Sache ist, über die wir uns freuen beim Merinol, ist, wenn ich so aussage, der myokardiale Sauerstoffverbrauch wird nicht erhöht, trotz mehr Inotropie, trotz verbesserten Cardiac Index, im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu anderen Katecholaminen. Und auch das hat man sich mal angeschaut, wieso das, ob das jetzt wirklich eigentlich stimmt. Auch wieder in den 80ern, viel dazu ist irgendwie in den 80ern passiert. 1986, da hat man 18 Patienten, die entsprechend krank waren, NYHA 3 bis 4 mit Herzinsuffizienz verschiedenster Gründe, komplett durchkatheterisiert. Also die haben wirklich alles bekommen. Die haben, okay, eine Arterie bekommen, finde ich jetzt nicht so verrückt, aber die haben eine Schleuse mit einem Pulmi bekommen, also einem pulmonales Katheter, eine Flussmessung im Sinus venosus. Und dann hat man letztendlich auch die Sauerstoffkonzentration von Koronarien im Vergleich zum Sinus venosus gemessen und konnte das tatsächlich dann nochmal bestätigen. Also die haben Myrinon bekommen. Die haben 45-prozentigen Cardiac-Index-Steigerung gehabt, 39-prozentigen Fall des pulmokapillären Wedge-Drucks und auch die linksventrikuläre Arbeit ist irgendwie auch um 42% gestiegen. Also all diese Sachen, also das Myrinon ist in einer Dosis gegeben worden, wo man sagen kann, da ist jetzt wirklich ein Effekt da, den man eindeutig beobachten kann. Und es ist aber tatsächlich so, dass der Sauerstoffverbrauch sich nicht verändert hat. Das ist ja eine erstaunlich direkte Messung, muss man sagen, im Vergleich zu all dem, was wir sonst versuchen, in Menschen zu messen.
Und eine Steigerung von des Cardiac Index von fast 50% bei einem NYHA 3 bis 4 Patienten ist richtig viel.
Wenn du das beim Gesunden machst, muss der über 100% bekommen. EF 110%. Nein, das ist natürlich alles falsch. Da sind mehrere Sachen durcheinander geworfen. Ach ja. Ja, aber ich meine, gut, die haben wahrscheinlich auch ein bisschen was davon gehabt, die Patienten. Aber ich hätte jetzt keine Lust, mich irgendwie mit 12 Kathetern ausstatten zu lassen. So, for the fun of it. No. Also könnte man jetzt sagen, Myrinon sollte jeder immer haben.
Aber nur kurz.
Aber nur kurz und wenn da nicht Kontraindikationen wären.
Es gibt ein paar Kontraindikationen, zum Beispiel schwere Aorten- oder Pulmonalklappenstenosen. Da ist es jetzt nicht so gerne gesehen, dass man den nachlässt, Strahl abwirkt. Dann die hypertrophe obstruktive Kardiomyopathie ist ja auch noch genannt. Das ist ja mehr oder weniger das Gleiche, wenn man so will, nur auf
funktionell das Gleiche.
Funktionell das Gleiche. Beim akuten Herzinfarkt liest man zumindest davon, weil man natürlich sagen muss, so eine akute Ischämie führt natürlich im Zweifelsfall auch zu einem akuten Inotropieverlust. Also das ist vielleicht was man diskutieren kann. Und eine schwere Hypovolämie, auch das ist wenig überraschend, wenn man schon schwer hypovolem ist, dann ist vielleicht auch die Nachlass nicht mehr so ganz klasse. Wenn man dann noch einen potenten Vasodilatator verabreicht, am besten als Bolus, dann muss man wahrscheinlich nicht lange darauf warten, dass man dann einen entsprechenden negativen Effekt produziert. Habt ihr noch andere Kontraindikationen gefunden, die sich nicht logisch herleiten lassen? Oder doch?
Ich glaube, das ist so ein Medikament, was man mit Augenmaß benutzt und in Situationen zur Anwendung bringt, wo Kontraindikationen sehr schnell relativ werden. Das ist ja ein Medikament, das da ist, es nicht als Tablette gibt, üblicherweise nicht mehr, in einem intensivmedizinischen Setting angewandt wird, wo man hoffentlich, so wie Ralf es gerade gesagt hat, Katheter in allen Öffnungen irgendwie stecken hat und wo man möglichst alles messen kann und damit auch die Effekte möglichst schnell und genau sehen und idealerweise auch interpretieren kann. Es ist für mich nicht ein Medikament der allerersten Angriffslinie. Wenn ich irgendwie einen Patienten aus dem Saal kriege, ist nicht der erste Reflex zu gucken, kann ich Myrinon anschließen oder nicht?
Und wo?
Und wo?
Habt ihr noch den Katheter in der linken Koronarie gelassen?
Genau.
Aber es ist für mich aus dieser Medikamentenkategorie ein wertvoller Pfeil im Köcher, den ich bei bestimmten Problemen, wenn ich über Dobutamin nachdenke oder über das Senken von Nachlast und Inotropiesteigerung, wo das dann durchaus interessant wird. Das wäre so mein persönliches Fazit.
unsere Bibel, derangedphysiology.com. Wir haben es lange nicht erwähnt, aber auf jeden Fall eine der Quellen dieser Folge. Gibt als kleinen Exkurs quasi noch ein Fallbeispiel an, die schwere Tricuspidalklappeninsuffizienz. Da heißt es, dass also Myrinon eben the natural choice ist in diesem Fall. Und jetzt, wir haben uns überlegt, vielleicht einmal ganz grob darauf eingehen zu wollen. Also im Prinzip eine hochgradige Tricuspidalklappeninsuffizienz entsteht ja selber eher selten, nur deswegen, weil eben die Tricuspidalklappe so hochgradig insuffizient ist. Das gibt es auch, aber ist in der isolierten Form eher die Ausnahme, sondern entsteht ja meistens sekundär aufgrund einem pulmonalen Bluthochdruck. Und die isolierte Tricuspidalklappeninsuffizienz wäre auch an sich nicht das Hauptproblem, den sich dann der rechte Ventrikel da stellen müsste, weil man im Prinzip mit einer Volumenüberladung kann der rechte Ventrikel deutlich besser umgehen als mit einem Drucküberschuss. Und wenn man jetzt also zusätzlich einen pulmonalen Bluthochdruck hat, dann kann es relativ schnell auch dazu kommen, dass die Patienten zum Beispiel bei einem Piepanstieg oder wenn man mal irgendwie ein Recruitment-Manöver macht oder ich weiß nicht was, dass die dann auch tatsächlich ernsthafte Probleme bekommen können. Und da spielt dann natürlich Myrinon oder auch Enoximon uns auch ein bisschen in die Karten, weil es, wie wir vorhin schon erwähnt haben, eben den pulmonalarteriellen Druck senken kann, was eben eine schöne Sache ist. Das heißt, da wäre es schon mal eine gute Idee, möglicherweise Myrinon nutzen zu wollen. Und wenn man jetzt so ganz grob überlegt, wenn man das ja immer mal durchgeht, also die Range Physiology schlüsselt das auf anhand von Preload. Jetzt bei der Tricuspidalklappeninsuffizienz ist es eben wichtig, dass man den zentralen Venendruck möglichst hoch hält, weil das ist ja im Prinzip das, was gegen den Jet ankämpft, der da durch die Tricuspidalklappe zurückströmen will. Also je höher der ist, desto also besser.
Druckinfusion, ja? Druckinfusion und Kopf tiefer.
Genau. Aber was man eben vermeiden will, ist eben sowas zu geben, was eben wirklich ernsthaft venodilatatorisch wirkt, also meinetwegen Nitro, wie vorhin gesagt. Wohingegen Myrinon das eben anscheinend weniger macht oder kaum. Dann will man möglichst die Herzfrequenz relativ hoch halten, einfach damit der Ventrikel nicht so viel Zeit hat, durch die kaputte oder nicht unbedingt kaputte, aber insuffiziente Herzklappe zurückzupumpen. Auch da ist Myrinon ja nicht so schlecht, weil es zumindest moderaten Herzfrequenzanstieg produziert. Und na gut, als nächstes bietet er hier an, dass man was am Rhythm machen sollte, also an der Herz am Herzrhythmus. Meisten Patienten mit eben so einem Problem der Tricuspidalklappe werden ohnehin einen dilatierten rechten Vorhof haben und werden unter Umständen sowieso im Vorflimmern sein. Da wird man jetzt wenig tun können. Und was eben das Hauptding ist, ist eben, dass die Kontraktilität, also die Inotropie hoch ist. Und das ist ja einfach genau der Mainstay von Myrinon und Enoximon. Also genau das macht es ja. Und je stärker sich eben der rechte Ventrikel kontrahieren kann, desto enger wird auch der Tricuspidalklappenannulus und desto weniger kann also zurückströmen. Also das ist an sich auch eine gute Sache.
Es ist im Prinzip ein medikamentöses Tricuspidalklappenraffung, ja?
Im Prinzip schon, ja.
Wenn man das in den Sinus venosus retrograd reinspritzt.
Quasi die Impeller aus dem Perfusor für die rechte Seite.
Ja, ja. Eine Umschlingung. Naja, also das ist sozusagen ein kleiner Fallexkurs, wo man das Medikament halt ganz hübsch durchexerzieren kann, was es so an Effekten bietet und welche Vorteile es eben zum Beispiel bei der Tricuspidalklappeninsuffizienz auf Basis eines pulmonalarteriellen Hypertonus so zu bieten hat. Ja, genau. Aber klar, es hat auch noch 5 andere Anwendungsfälle, die wir jetzt hier nicht im Detail durchsprechen wollen, aber das war einfach nur mal so eine kleine praktischer Exkurs. Fand ich ganz spannend. Habt ihr da noch was zu sagen?
Haben wir noch Themen zu der Substanz?
Meiner Meinung nach sind wir am Ende des Pads angelangt.
Wie würdet ihr es monitoren? Auf der Intensivstation. Ihr habt einen Patienten mit einer, was weiß ich, schweren Tricuspidalklappeninsuffizienz. Was ist das minimale Monitoring, was ihr euch wünschen würdet, um zu sagen, ihr macht das jetzt gerade goal-directed?
gut, wir haben ja jetzt gesagt, der ZVD im Allgemeinen ist ja jetzt nicht unser Hauptparameter, aber ich glaube, in dem Fall würde ich ihn trotzdem gerne messen wollen. Also ein ZVK würde ich mir schon mal wünschen.
Wir, die arterielle Blutdruckmessung haben wir schon impliziert?
Nee, noch nicht, aber die kannst du ja jetzt erwähnen.
Ja, also ich in diesem Setting, wenn ich auf die Idee komme, Mirinon zu verwenden, gehe ich davon aus, dass sie existiert.
Ich gehe auch davon aus, dass es ein ZVK gibt, aber trotzdem.
Und wir haben auch ein EKG.
Ja, ne? Du kriegst ein EKG und eine Pulsoximetrie.
Wir starten mit A, B, C, D und E.
Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Ich hatte ja das große Vergnügen, dass ich eine gewisse Zeit lang in der Kardioanästhesie in München verbringen durfte. An dieser Stelle einen ganz schönen Gruß an all die lieben Menschen dort und auch alle anderen lieben Menschen dort.
Mhm. Das schneide ich raus.
Cringe. Nein, schöne Grüße.
Und da hatten wir natürlich als Monitoring in der Regel ein TEE gehabt. Plus halt einen offenen Thorax. Der hilft auch.
Ja, easy.
Also, aber sag mal, der geht ja irgendwann zu.
Ja.
Und das TEE.
Sekundär.
aber das TEE, finde ich, ist auch eine schöne Möglichkeit. Natürlich ein bisschen invasiv. Aber was ist das nicht in der Intensivmedizin?
Kannst du sowieso nur fünf also Tage Milrino machen. Das werden noch fünf Tage TE.
So schnell ist der Thorax auch nicht zugewachsen.
Hm. Würde dir ein TTE reichen?
Ist besser als gar nichts davon, würde ich sagen. Aber ein bisschen schöner sieht man den Rest natürlich schon im TEE.
Was sagst du zu Thermodilationsverfahren, Pico und Konsorten? Ich würde sagen, das ist einer der Fälle, wo ein Pico wirklich interessant wäre. Gerade mit der Frage nach Herzindex und
das ist SVE, ja im Prinzip
Vorlast, Nachlast, Monitoring.
Ja, oder halt irgendwie ein Pulmi, der sozusagen ein ähnliches Konzept dann verfolgt. Ja. Also ein erweitertes hemodynamisches Monitoring wäre, glaube ich, die Antwort, die du am Anfang gesucht hast, oder?
Ja, also ich frage mich so ein bisschen.
Der Pack macht halt die Tricuspidalklappeninsuffizienz nicht besser, ne?
Ja, wir reden das ja vom Allgemeinen.
Das ist eine Diskussion, die ich heute nicht führen möchte, weil ich dazu meine Meinung noch nicht abschließend gebildet hat, ja. Was mein Urteil über den Pack ist, weil ich aus der Generation nach dem Pack stamme. Aber
Postpaktum.
Genau, aus der Postpack Ära, aber ich durchaus einsehe, was für ein wertvolles Monitoring-Tool das sein kann.
Allerdings, wie Clemens schon sagt, deutlich mehr invasiv als eine Pico-Arterie.
Ja.
Ja, wahrscheinlich ist das eine der schönsten Antworten darauf, weil das TEE hat ja noch den Nachteil, genauso wie das TTE, dass es auch anwenderabhängige Fehlinterpretationen vielleicht wahrscheinlicher sind als.
Ich würde noch nicht mal sagen Fehlinterpretation, sondern ich würde sagen Fehlmessungen. Das Interpretieren ist bei den ganzen Verfahren ja nochmal die nächste.
Okay, ja, da halte ich, Wort, ja.
Da halte ich Pico und Pack für auch nicht ungefährlich, wenn du anfängst über verschiedene Indizes und das, weiß ich.
Kannst du noch TCDs messen? Schon dabei
ist. Ja, also das war ja das Todesurteil für den Pack. Dass es Studien gab, die gesagt haben, man kann das wunderbar einbringen, aber die Leute können es nicht interpretieren. Und dann stirbt man an der Fehlinterpretation. Ein
Nummerngenerator.
Ja, ne? Genau, dass man zwar tolle Sachen misst, aber damit nichts anfangen kann und dann ein gefährlich invasives Verfahren hat.
Die kontinuierliche zentralvenöse Sättigung mittels Fieberoptik.
Ja, das ist auch cool.
Wenn man es denn hätte.
Wenn man es denn hätte, ja. Das war die letzte Frage, die ich mir überlegt hatte, mit auf den Weg geben wollte, dass man sich, bevor man solche Sachen einsetzt, darüber Gedanken macht, wie man Erfolg einer Maßnahme messen und bewerten kann. Und das gilt, finde ich, für diese ja nicht ganz alltäglichen vasoaktiven Substanzen, finde ich insbesondere.
Wann hast du deinen letzten Patienten mit Mirinon hier behandelt oder Enoximon?
Ich glaube, es läuft gerade unten.
Und welches Monitoringverfahren?
Pico.
Und seit wann?
Seit wann? Pico, der hatte vorher schon Pico.
Nein, ich meine, seit wann kriegt er Enoximon?
Das ist frisch, also von gestern.
Ja, und morgen ist Schluss, ne?
Morgen müssen wir was Neues nehmen. Dann nehmen wir dann Mirinon.
Ja, wirklich.
Das ja viel.
Oder das andere Hundezeug da, dieses Pombe Bastan oder wie das heißt.
So.
Wie heißt das?
Heißt das nicht Amirin oder sowas?
Nein, doch, das heißt anders.
Aber Amirin gab es mal und ist auch schon verboten. Amineurin. Wahrscheinlich, weil es einfach zu nah dran ist an Amiodaron. Das ist immer, wo ich Leute, ihr müsst euch andere Namen überlegen. Ihr könnt nicht zwei Medikamente nehmen, die fast genau gleich heißen.
Okay. Hiermit haben wir offiziell versagt, den Absprung zu schaffen. Ich versuche das jetzt einfach schnell zu machen. Bedanke mich für diese kurze, prägnante Folge bei Ralf und Clemens. Und hoffe, dass wir uns möglichst bald hier im Äther des Internets wiederhören. Vielen Dank und bis bald. Ciao.
Und wenn wir, ich habe jetzt extra gewartet, bis du fertig bist.
Ciao.
Damit du da cutten kannst. Aber man hätte ja noch sagen können, also wir fassen nochmal zusammen, irgendwie Milrinon oder Phosphodiesterase-3-Hämmer sind Medikamente, die zum Beispiel bei einer akuten Herzinsuffizienz oder generell in einem Herzinsuffizienz-Kontext häufig eingesetzt werden, in der Regel IV oder per Inhalation, die zur Gruppe der Inodilatatoren gehören und als ganz kurzen Steckbrief eine positive Inotropie haben, eine Nachlasssenkung, eine fragliche Vorlasssenkung, die wahrscheinlich eher auf einer Lusitropie fußt, einer besser verbesserten Relaxation des Herzens, eine Senkung des pulmonvaskulären Gefäßwiderstandes und nicht zu lange eingesetzt werden sollen.
Ja, okay. Mach mal aus jetzt eigentlich.
Soll ich ausmachen? Ja, ich mach's aus.